Guten Morgen von mir aus. Wir sind im Kapitel 8 im Markus-Evangelium, die erste Hälfte. Als ich diese Verse diese Woche gelesen habe, kam sofort eine Redewendung im Kopf, wo Jesus gerade ist, was er in den letzten ein, zwei Kapiteln immer wieder versucht hat. Was war das? Mit seinen Jüngern Ruhe zu finden, ruhigen Ort zu finden. Jesus ist immer wieder, wie heißt es, aus der Pfanne ins Feuer. Aus der Pfanne ins Feuer gelaufen oder gegangen? Ist das keine Redewendung auf Deutsch? Ich habe wirklich versucht, das auf Deutsch zu finden, weil auf Englisch gibt es. Wieso nicht auf Deutsch? Naja.
Also vom Regen in die Traufe.
Danke. Dankeschön, da ist es. Vom Regen. Okay. Aus der Taufe ins wo? Egal. Letzten Kapitel sehen wir, Jesus hat immer wieder die Stille gesucht mit seinen Jüngern. Und trotz seines Bemühens, eine Auszeit für ihn und die Jünger zu finden, haben die Menschen Jesus immer wieder gefunden. Irgendwo war ein Spitzel. Ich muss sagen, dass irgendjemand hat gesagt, Jesus ist jetzt da, geh dorthin. Nein, ich weiß nicht. Sie haben irgendwie ihn immer wieder gefunden. Und was lesen wir am Ende vom Kapitel 7? Alles, was er tat oder tut, war was? Bitte?
Großartig.
Wie gut ist alles, was er tut? Wie gut ist alles, was er tut? Das erkennen Sie. Heute sind wir im 8. Kapitel und ich habe eine Frage. Wo bist du gerade in deiner Beziehung zu Jesus? Und ich will nicht sagen, jeder muss auf die gleiche Stelle sein. Ich habe das immer wieder so gesehen als ein, wie heißt diese Dinge, wenn man ein gelaufen ist oder weit gefahren ist und man sieht die Höhen und Tiefen, bitte? Ja, aber man sieht das auf einer Grafik.
Profil.
Früher habe ich mein geistiges Leben so gesehen, natürlich, das hilft manche. Und dann hat ein Theologe, Professor auf der Uni das so beschrieben hat als ein Zielscheibe. Und wir sind nicht auf die gleiche Stelle. Manche sind weiter draußen. Jesus ist das Zentrum. Manche sind näher dran. Und das ist okay. Meine Frage ist, wo bist du gerade? In deiner Beziehung zu Jesus. Weit, weit weg, ein bisschen näher, sehr nah, sehr eng mit ihm verbunden. Kannst du heute das auch sagen, was wir am Ende vom 7. Kapitel gelesen haben? Wie gut ist alles, was er tut? Oder bist du noch nicht da? Das ist auch okay. Oder bist du wie die junge Jesu? Mal verstehen sie die Botschaft Jesu, mal nicht. Mal sind sie voll dabei. Mal sind sie sowas von abgelenkt. Man denkt, oh, Leute, versteht ihr das nicht? Lesen wir heute, ab Vers 1. Damals waren wieder einmal viele Menschen bei Jesus versammelt. und sie hatten nichts zu essen. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sagte, die Leute tun mir leid. Seit 3 Tagen sind sie hier bei mir und haben nichts zu essen. Wenn sie jetzt hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen. Denn sie sind zum Teil von weit her gekommen. Die Jünger gaben zu bedenken, wo soll jemand hier in dieser unbewohnten Gegend das Brot hernehmen, um all diese Menschen satt zu machen? Wie viele Brote habt ihr? Fragte Jesus. Und sie sagten, 7. Da forderte er die Leute auf, sich auf die Erde zu setzen. Dann nahm er die 7 Brote, sprach darüber das Dankgebet, brach sie in Stücke, gab es seinen Jüngern zum Austeilen. Die Jünger verteilten sie an die Menge. Außerdem hatten sie ein paar kleine Fische. Jesus segnete sie und ließ sie ebenfalls austeilen. Die Leute aßen, wurden satt und führten sogar noch 7 Körbe mit dem Brot, das übrig blieb. Es waren etwa 4000 Menschen. Dann schickte Jesus sie nach Hause, stieg mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr in die Gegend von Dalmanuta. Was haben die Jünger gedacht? Jesus und die Jünger stehen vor einem Dilemma. Die Menschen sind hungrig. Sie sind hier seit 3 Tagen. Welche sind von weit her dahin gekommen? Ratlos. Nicht vergessen, und manche verwirren die 2 Speisungen hier. Es gab schon eine Speisung im 6. Kapitel. Wie viele Männer waren da?
5000.
Damals haben sie nur die Männer gezählt. Es tut mir leid, Frauen. Sie schätzen, bis 20.000 Menschen hätte es sein können. Und danach haben sie 12 Körbe voll von Brotreste abgeholt. Haben Sie daran erinnert? Wissen wir nicht, können wir nicht vom Text feststellen. Jesus hat schon einige Menschen geheilt, sogar diese, was Kirill erwähnt hat, diese Syrophönizierin, ein heidnische Frau geheilt. Nee, ihr Kind, ihr Tochter geheilt. Jesus hat einen Sturm gestillt. Jetzt habe ich ein Foto gleich davon, als er da war. Die Jungen denken, wo kann jemand hier in dieser Gegend, in dieser Einöde Brot finden? Sie schauen nicht sofort auf Jesus und auch nicht leider rumherum, was sie zum Tisch mitbringen. Oder mitgebracht haben. Jesus muss sie fragen, Leute, wie viele Brote habt ihr? Wie oft müssen wir leicht oder sogar heftig geschubst werden, um zu erkennen, oh, ich kann das tun. Ich kann dies oder jenes tun. Ich bin ein Fuß. Ich bin eine Hand oder ein Bein in der Gemeinde. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Fahrrad. Ich habe gute Beine, die laufen können. Ich habe die Zeit. Ich habe das Know-how, um jemandem zu dienen. Jemanden zu besuchen, Rat geben oder einfach von meinem Weg mit Jesus zu erzählen. Jesus bringt seine Jünger, und ich liebe dieses Teil von der Geschichte, er bringt sie nach und nach bei, Leute, ich gebe diese Arbeit euch gleich. Es ist meine Arbeit, aber ihr seid die Füße und die Hände. Und statt einen Jungen dabei zu haben, wie beim ersten Mal mit den 5000, bekommt Jesus selbst das Startessen von den Jüngern. Dann haben sie, als er gefragt hat, rumgeschaut, oh ja, ja, wir haben so viele Brote, wir haben so viele Fische. Wir haben doch was mit. Und diese Speisung finde ich auch herrlich, weil Jesus zeigt sein Mitgefühl. Er merkt schon, dass die Menschen hungrig waren, wie weit sie hergekommen sind. Es ist ihm nicht entgangen. Und was für ein Festmahl hat er vorbereitet. Setzt euch. Ruht euch aus. Im Kapitel 6 haben sie gruppiert. Und es scheint nicht so. Er hat einfach gesagt, setzt euch hin. Wir dienen euch. Und dann, was für ein Überfluss. 7 Körbe voll, nicht 12 dieses Mal, sondern 7 Körbe voll von Reste. Warum 7? Um eine Antwort zu finden, müssen wir weiterlesen. Ab Vers 11 jetzt. Jetzt kommen die Pharisäer zu Jesus und begannen mit ihm zu streiten. Sorry, diese Redewendung passt so gut, von der Pfanne ins Feuer. Jetzt, naja, ist Jesus wirklich ins Feuer wieder gelandet, in einem Streit. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt sei. Jesus stöhnte. Hat Don, hast du das letzte Woche gesagt? Ich würde gern wissen, wie Jesus das gesagt hat. Ich möchte wissen, wie hier Jesus stöhnte. Muttern? Sorry, Väter auch? Wie stöhnt ihr manchmal mit euren Kindern? Gib mir ein Beispiel. Gib mir ein Beispiel dafür. Ist es so leise? Ach Mann! Es kommt auch an, okay. Jesus stöhnte und sagte, wieso verlangt diese Generation einen Beweis? Ich versichere euch, diese Generation bekommt nie und nimmer einen Beweis. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot, fuhr ans andere Seeufer. Die Jünger hatten vergessen, Brot zu besorgen. Nur ein einziges hatten sie bei sich im Boot. Jesus warnte sie: Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig von Herodes. Sagen sie zueinander, wir haben kein Brot. Jesus hörte es und sagte zu ihnen, was macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Seid ihr genauso verstockt wie die anderen? Habt ihr doch Augen? Warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote unter 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? 12, sagten sie. Und als ich die 7 Brote unter 4000 Menschen ausgeteilt habe, wie viele Körbe mit Resten waren es da? 7, antwortete sie. Und Jesus sagte, begreift ihr denn immer noch nichts? Was ist euer Gefühl im Moment mit diesem Gespräch? Gib mir einen Satz, was ihr gerade denkt. Hat das nicht auf meinen Plan als ich das nochmal durchlese, ich will Jesus sagen, Jesus, sag die Antwort, bitte. Sagt ihnen, worum es geht und wohin sie gehen. Warum tut Jesus das nicht? Macht ihr das mit euren Kindern manchmal? Ihr sagt nicht die ganze Antwort? Warum? Sodass sie selber drauf kommen, dass sie nicht so entmutigt sind, dass sie nicht auf diese Entdeckungsreise gehen wollen, wenn ich das nennen kann, was zu entdecken, was zu finden, was zu lernen, aber dass, das ist auch eine Redewendung, dass man etwas vor die Nasen hält, wie ein Möhre vor dem Esel, ja. Nicht abwertend zu werden, will ich nicht, aber dass man sie ermutigen will, weiter zu entdecken, das macht Jesus hier. Die Pharisäer testen Jesus jetzt. Aber es scheint mir, sie suchen den Messias nicht ehrlich. Es ist für sie nicht ehrlich, dass sie Jesus wirklich sehen und hören wollen, wer er ist. Sie wollen Beweise haben. Sie verlangen, sagt es hier, einen Beweis vom Himmel. Okay, ich habe gedacht, okay, wollen Sie etwas wie Elias Feuer vom Himmel? Rusch, das Opfer ist weg und die Steine und das Wasser und tötet einige Baalpriester auch, oder?
Ganz viele.
Ganz viele. Wollen Sie sowas haben? Oder wollen Sie etwas wie ein astrologisches Weissagung, die eigentlich nach 5. Mose 18 als Wahrsagerei verboten ist? Es kann sein, dass Sie ein Zeichen von, oder das Wort Himmel als ein jüdischer Codename für Gott benutzt haben. Ein Zeichen vom Himmel. Sie wollen etwas von Gott sehen. Wie ist es mit euren Kindern? Wenn die Antwort so offensichtlich ist, dass du einfach zu Erde fällst und in einen Haufen dich zusammenziehst, weil das Kind nicht verstanden hat, obwohl es direkt vor den Augen da ist. Nein, das macht die nicht. Würde ich an Jesus Stelle hier sowas tun? Einfach.
Resignieren.
Bitte?
Resignieren.
Resignieren. Aber hallo. Was hat Jesus gerade getan? Und wird er immer wieder tun? Menschen heilen, Dämonen austreiben, Essen besorgen, Liebe, Gnade verschenken. Wie hart muss das Herz sein, um Jesus nicht hier zu erkennen? Oder wie, das Wort fällt mir auf Deutsch. To be caught up. Gefangen in unsere eigene Welt oder Gedanken oder Weltanschauung, dass wir etwas nicht sehen, das direkt vor unseren Augen ist. Jesus als Sohn Gottes und Messias. Dann bekommen die Jünger eine Warnung. Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor dem Sauerteig von Herodes. Und die Jünger denken, oh nein, wir haben schon wieder das Brot vergessen. Nein, Das ist es nicht, Leute. Nein, ihr habt doch Augen. Warum seht ihr nicht? Ihr habt Ohren. Warum hört ihr nicht? Und genau da ist der Schlüssel für ihre und unsere Probleme. Mach die Augen auf. Hört auf mich. Das ist die Antwort. Seht die Herrlichkeit Jesu. Hört auf, eure eigenen Pläne und Fantasien zu spinnen. Ich bin der gute Hirte. Schau mich an. Ich besitze das, was ihr braucht. Findet in mir, wie ihr eure Leidenschaft und Talente in meinem Reich gebrauchen könnt. Hört auf meine Worte. Wenn ihr von meinem Brot esst, dann findet ihr genügend Kraft und Sinn für dieses Leben. Die Beweise sind da. Man braucht gar kein ergänzendes Zeichen. Ein Test für euch. Welches Bild benutze ich fast jedes Mal, wenn ich dran bin für das Abendmahl? Und welcher Psalm steht da? Okay, da. Ja. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und wie ist er freundlich? In diesem Zusammenhang müssen wir aber über diese Brotreste reden. Wie viel heben die Jünger auf, als sie die 5000 gespeist haben? 12. Wie viel jetzt? 7. Im 6. Kapitel, ich habe eine Karte auch heute. Im 6. Kapitel ist Jesus auf die nördliche Seite des Sees. Ja, vielleicht hilft das, ein bisschen zu vergrößern. Bei Bethsaida ist er irgendwo in der Nähe. Ich habe so verstanden, korrigiert mich bitte, wenn du mehr darüber weißt, die nördliche, westliche Seite, da gab es hauptsächlich eine Mehrzahl an Juden. Und dann hier im 8. Kapitel ist er auf die östliche, südliche Seite. Und das ist diese Seite von, wir lesen von den Decapolis. Das ist die 10-Städte-Gebiet. Das ist ein sehr großes Gebiet, was das ist alles auf Englisch. Aber es geht weiter nach Süden und weiter nach Norden. Aber alles auf die östliche Seite. Das ist diese 10-Städte-Gebiet. Da leben hauptsächlich Heiden. Wer wohnt westlich, nördlich von diesem See? Was habe ich gesagt? Meistens sind Juden. Und wer wohnt östlich und südlich vom See? Meistens sind Heiden. Die Jünger sahen bei den 5000 im Kapitel 6 12 Körbe. Bei den 4000 7 Körbe. Woran denkt ihr, wenn ihr die Nummer 12 denkt? Wenn ihr an die Nummer 12 denkt? 12 Stämme. Die 12 Söhne. Die Jünger. Und die Nummer 7? Schöpfung. Oh, sehr gut. Habe ich nicht gedacht. Aus der Passgeschichte habe ich an die 7 Diakonen. Warum waren, was war ihre Aufgabe für die 7 Diakonen? Die heidnische Frauen zu versorgen. Es gab einen Streit. Wem helfen wir? Die heidnische oder jüdische Witwen? Oder in 5. Mose, die 7 Völker Kanaans. Oder 1. Mose 10, die 77 Völker der Erde. Ich sehe bei den Speisungen, ein Beispiel, ein Vorbild, vielleicht kann man auch sagen, von Tischgemeinschaft, wie Jesus sich das vorstellt. Gemeinschaft zusammengestellt aus Juden und Heiden, Juden und Nicht-Juden. Das ist Gottes Wunsch für seine Gemeinde. Ich habe euch versprochen, ein Foto von dem Sturm. Niemand war da, hat ein Foto gemacht, als Jesus, kurz vor Jesus, den Sturm gestillt hat. Aber da sieht der See aus, wenn er still ist, ruhig. Man sieht aber, weil das Raimund, der beschrieben hat, diese hohen Berge um See Genezareth herum. So ist es. Die Berge sind hoch und da kommt der Wind. Ganz stark und schnell. Und ich weiß nicht, ob das Wellen sind oder ich glaube, das ist Wolken. Aber es sieht auf jeden Fall stürmisch aus. Ich würde Angst haben. Sogar haben die Jünger, die Fischer waren, wirklich Angst. Und es gibt immer mehr als genug bei den Speisungen. Es gab immer mehr, als notwendig war. Jesus muss aber seine Jünger fragen, warum versteht ihr das nicht? Es ist ein Hin und Her mit seinen Jüngern im Moment. Ist das nicht beruhigend? Wenn die Jünger das noch nicht verstanden haben, sie leben tagtäglich mit Jesus. Was ist mit dir? Wir sind auch so. Hin und her. Fallen, aufstehen. Aber was bleibt stetig? Jesu Liebe und seine Gnade. Daran müssen wir nie verzweifeln. Er ist da. Ob du gerade platt auf dem Boden liegst und nichts mehr kann, oder ob du ganz hoch auf dem Berg, einem Berg bist im Leben und alles sieht rosig aus. Manchmal brauchen wir Jesus mehr, wenn wir ganz oben sind. Jesus ist genug. Etwas, das Paulus geschrieben hat, bestätigt er diese Gedanke. Wer war Jesus? Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Was im Himmel auf der Erde ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl auf was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn du nämlich im Glauben gegründet und fest bleibst und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Boah, was für eine mächtige Stelle. Wer Jesus ist und was er für dich und für mich getan hat. Anne Lamont, eine Schriftstellerin aus den Staaten, hat fast 20 Bücher geschrieben, hat eine Geschichte erzählt. Mein 7-jähriger Enkel schläft bei mir im Haus und er wacht viele Tage auf und sagt, weißt du, heute könnte der beste Tag sein wie noch nie. Seid ihr Kinder so, manchmal? Sie könnten nicht den Tag erwarten. Ich bin gespannt, was kommt. Und es gibt andere Tage, wenn er mitten der Nacht ängstlich ruft, Omi, wirst du eines Tages krank werden und sterben? Ich denke, seine zwei Aussagen ziemlich gut treffen, wie wir als Menschen so sind. Wir sind eine gemischte Platte aus Vorfreude und Furcht. Sie stellt dann eine Liste von 12 Wahrheiten zusammen. Eine hat mir am meisten gefallen. Sie sagte, fast alles wird wieder funktionieren, wenn man den Stecker für ein paar Minuten rauszieht. Auch sie. Ich ermutige euch, wenn ihr den Stecker rauszieht, verbringt etwas Zeit mit Gott dadurch. Dann hat sie Leonard Cohen zitiert, Dichter und Liedermacher. Er hat sogar das Lied Halleluja geschrieben, aber er kann das nicht singen, muss ich sagen. Er sagte, es gibt Risse im Leben, aber dadurch kann das Licht durchleuchten. Wir sind nicht vollkommen. Und das sehen wir deutlich in der Geschichte mit den Jüngern, wo wir Gott sind, in Markus. Aber wir dienen einem tadellosen Herrn, Jesus Christus. Und er geht mit. Er begleitet uns durch das Leben, mitten im Streit, Konflikt und schöne Zeiten. Lasst uns zusammen beten. Vater, du bist so großartig und dein Plan ist unfassbar, überwältigend, was du schon vorgetan hast, gemacht hast, alles so geführt hast zu einem Ende, zu einem Punkt, wo Jesus gekommen ist. Und Herr, du hast es ermöglicht, dass wir wieder versöhnt sind, versöhnt sein können mit unserem Vater. Danke, dass du gekommen bist. Und wir wollen sehen, wir wollen hören. Danke für die Kraft dazu. Danke für den Mut. Danke für die Gnade, wenn wir das nicht schaffen. Aber du bist da. Und wir danken dir dafür. In deinem Namen beten wir. Amen. Ist Jesus dein Treibmittel? Dein Brot? Um Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft und auch deinen Nächsten wie dich selbst. Meine Ermutigung heute ist, lasst uns Herzen entwickeln, die Jesus kennen wollen. Herzen, die nicht verstockt sind und Herzen, die auf Jesu Worte und seine Werke hören. Amen. Wir haben ein bisschen Zeit noch miteinander, wo wir die Gemeinschaft genießen können, Kaffee trinken, Geschichten erzählen, einfach zusammen zu sein. Danke, dass ihr gekommen seid.